Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und ja, ihr Lieben, erstmal vielen Dank. Es nehmen jetzt schon ganz, ganz viele an unserem Gewinnspiel teil und wir freuen uns wirklich über die ganzen netten Kommentare.
Ja, das finde ich auch total schön. Also ich habe festgestellt, gewinnen tun alle gerne was und das sollten wir, glaube ich, öfter machen.
Ja, also haltet euch weiter ran. Bald in einer Woche ungefähr erfahrt ihr, wer die Gewinner sind. Ich habe uns einen neuen Fall mitgebracht und für alle, es ist ein gelöster Fall.
Oh, kein Geld zu ergattern?
Nee, kein Geld zu ergattern. Betty, ich habe heute eine Frage für den Fall mitgebracht. Vielleicht nenne ich die Folge auch, ich habe Betty den Fall geklaut, denn das ist ein Fall eigentlich, der eher so zu dir passt.
Ah, es geht um Lack und Leder?
Nein, deine andere Leidenschaft.
Nein, ist nicht meine Leidenschaft, war nur ein Scherz.
Das wüsste ich aber.
Es war nur ein Scherz, okay.
Also, und zwar habe ich die Frage mitgebracht, was hattest du in deinem Leben für Tiere?
Meerschweinchen, Igel, Katzen, Hunde und natürlich Ponys und Pferde.
Also ich habe selber nur Katzen, aber es gibt ja immer dieses, ja, gewisse Pferdemädchen-Alter.
Ja.
Ab wann ist das?
Es war bei mir, glaube ich, schon ab Geburt. Mein erstes Wort soll nicht Mama, sondern Pony gewesen sein. Und ich hatte ein Kuscheltier, das war ein Pony. Und natürlich hat mich nichts anderes mehr interessiert auf dieser Welt als Ponys. Und endlich habe ich meine Mutter rumgekloppt, als ich 10 war und immer nur von Pferden und Ponys geredet habe. Und dann habe ich sie irgendwann weich geklopft. Und dann kam das erste Pony in unseren Garten und plötzlich stand es auch im Wohnzimmer.
Also du hattest gar keine Reitbeteiligung so?
Nein, sondern es kam direkt ins Wohnzimmer. Ja, das wollte nicht im Garten alleine stehen.
Wo hast du denn früher gewohnt?
Ja, wir wohnten ein bisschen ländlich. Das war alles noch Bauland und Brachland und Ackerland und das ist alles zugebaut worden. Aber das war früher kein Problem. Meine Oma hatte noch einen Stall und das mitten in Moers. Hatte die mitten in Moers einen Stall und ja, dann hast du das Pony hinterher in den Stall gestellt. Und wenn es sich gelangweilt hat, dann steckte es seine Nase an die Tür und wollte rein.
Oh.
Das kannst du wirklich nicht wegschubsen, so ein Pony, das sich aus riesengroßen Kulleraugen anguckt und dich dann nochmal so ein bisschen anschubst und mit dem Mäulchen so an die herum. Du kannst es einfach nicht zurückschubsen. Das geht einfach nicht.
Oh. Also mein klassisches Pferdealter war tatsächlich so 12, 13. Dann war ich totale Anfängerin und habe so gerade mal so Schritt und Trab gelernt. Und dann war meine damalige Freundin so aus der 6. Klasse dabei. Die war aber ein bisschen reiterfahrener. Und dann waren wir auf einem Platz und sie ist vorgaloppiert und mein Pferd meinte auch vorzugaloppieren. Oh. Das hat dann gebuckelt, als es gemerkt hat, dass ich nicht so wollte wie er. Und dann bin ich im Lattenzaun gelandet. Dann war meine Pferdeliebe schlagartig vorbei.
Das kann passieren. Es ist so, wie Pferdeliebe ist es so, man bleibt trotzdem dabei. Trotzdem. Also man fällt des Öfteren runter, man verletzt sich öfter erheblich, man sitzt im Kalten, man friert, man ist im Regen, man ist durchgefroren, man fragt sich wirklich ernsthaft, bin ich eigentlich mehr Schucke, warum mache ich das? Aber dann sind wieder die schönen Momente. Der Galopp.
Dann ist es bei mir eher Katzenliebe als Pferdeliebe. Weil die war schlagartig vorbei.
Okay.
Heute, alle, die jetzt noch dran sind und uns beim Labern zugehört haben, geht es um einen Mord in einem Pferdestall.
Oh.
Der Fall ist geklärt, aber das Motiv fehlt. Es ist März 2010. Wir gehen nach Wernehorst. Es ist Sinjü. Sinjü ist da in Wernehorst das größte Volksfest überhaupt. Das ist so wie bei uns in der Nähe die Kranger Kirmes oder die Rheinkirmes in Düsseldorf.
Mhm.
Also das Ereignis schlechthin. Wernehorst hat ungefähr 1000 Einwohner. Also Werne ist an sich nicht so klein, aber halt dieser Stadtteil.
Mhm,
also kennen sich da auch viele und vor allem die etwas ländlichen Bewohner. Auf dem Fest in Horst treffen sich auch alle Landwirte und es wird schnell bemerkt, dass Elsbeth nicht mit am Bierstand steht, beziehungsweise sie hat nicht getrunken. Das ist für unseren Fall später auch relevant, aber sie steht halt für ihre Cola oder für das nette Geplausche diesmal nicht dabei. Und alle fragen sich auf einmal, wo ist Elsbeth? Und auch ein paar Tage später trifft sie keiner mehr an. Also meldet sie einen Nachbar als vermisst und sagt, ja, irgendwie ist das komisch, auch auf dem Hof ist sie nicht zu sehen. Könnte die Polizei denn da mal vorbeifahren? Die Polizei fährt auch tatsächlich auf den Hof und trifft auf eine Mitarbeiterin von Elsbeth. Und ja, diese Mitarbeiterin von Elsbeth sagt, dass sie Monika hieße und dass Elsbeth wie immer eine längere Tour mit dem Fahrrad machen würde. Das käme schon mal vor und die Polizei solle sich keine Sorgen machen. Die Monika wirkt sehr kompetent und die Polizei hat auch erstmal keinen Grund, um das irgendwie anzuzweifeln. Aber es vergehen Tage und Elisabeth wird nicht mehr gesehen. Ja, also kommt die Polizei wieder und durchsucht den Hof. In dem Stall mit Pferden in einer hinteren Box unter ganz viel Stroh liegt die Elisabeth erstochen. Und zwar sieht es so aus, als hätte man sie mit einer Art Heugabel erstochen. Außerdem weist sie Verbrennungen auf.
Verbrennungen
von auch? Einem, ja, ich sag mal, Elektro-Teaser.
Ach du Schreck.
Und auch noch Messerstiche.
Also 3 Versuche, sie zu töten, bis sie endlich tot war.
Richtig.
Die Heugabel ist besonders tückisch, die hat nur 3 Zinken und diese Zinken sind 25 cm lang und leicht gebogen.
Was sie jetzt genau als erstes getötet hat, das ist jetzt erstmal noch unklar. Aber klar ist, Elsbeth ist gefunden worden und Elsbeth ist tot. Schauen wir uns einmal diese besagte Mitarbeiterin Monika an. Monika wurde 1984 in Polen geboren. 1989 kommt Monika mit 5 Jahren nach Deutschland zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder. Monika ist eigentlich sehr clever und ihr gelingt es relativ schnell und gut, sich die Sprache Deutsch anzueignen. Aber egal wie sehr sie sich anstrengt, der Bruder wird immer mehr von den Eltern gesehen und ist immer besser, egal in dem, was er tut, laut den Eltern. Obwohl Monika Abitur macht, reicht das den Eltern nicht. Die Eltern, die sich in Deutschland ein besseres Leben erträumt haben, arbeiten in einer Putzfirma und der Vater repariert für kleines Geld Fahrräder. Das ist jetzt vielleicht nicht die Verbesserung, die man sich erhofft hat. Monika äußert den Eltern gegenüber, dass sie nach ihrem Abitur unbedingt in einem Tierheim oder auf einem Hof arbeiten wollen würde, weil das ihre Leidenschaft ist und dass sie das glücklich machen würde. Doch die Eltern sagen, dass sie für ein besseres Leben nach Deutschland gekommen sind und nicht dafür, dass Monika mit den Knien und den Stiefeln im Tierdreck und in der Tierscheiße wühlen würde.
Und natürlich auch nicht so gut bezahlt wird.
Das ist der Hintergrund, genau. Wenn sie jetzt gesagt hätte, ich möchte vielleicht Tierärztin werden.
Ja, auch eine Lehre zum Bereiter wäre ja auch noch interessant. Damit kann man sich selbstständig machen, aber so gar nichts dann.
Ich sag mal jetzt so, sind in den End-90ern, Anfang der 2000ern und ich weiß halt nicht, ob die Eltern das Know-how besessen haben, mit ihrer Tochter mal im Internet zu gucken, was gibt es denn da, womit wir auch zufrieden werden. Mhm. Also handelt Monika auf Wunsch ihrer Eltern und ja, fängt an zu studieren. Und zwar wünschen sich ihre Eltern, dass sie Informatik studiert. Das funktioniert ein paar Monate. Sie macht genau einen Schein. Und dann bricht sie ab und beginnt Jura zu studieren.
Oh, da habe ich Erfahrung mit.
Auch da macht sie nur einen Schein und nach 9 Monaten hat sie jeweils 2 Scheine als Nachweis.
Das ist viel, da war sie fleißig.
In 9 Monaten?
Ja.
Einmal einen Schein in Jura und einen in Informatik?
Ja, finde ich schon.
Findest du?
Ja.
Okay. Freunden und Nachbarn hat sie natürlich nichts davon erzählt und gibt sich als sehr fleißige Studentin mit einem sehr guten Schnitt aus, und das erinnert mich gerade so an diesen Fall. Kennst du noch unser Fall mit der Mumie und dem Gentleman, der auch so ein Scheinleben aufrecht erhält? Ja, von den Eltern traut sie sich nicht zu sagen, was jetzt hier wirklich Sache ist. Sie hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser.
Also sie muss gleichzeitig noch ihr Studium finanzieren. Und da haben wir schon ein Problem, weil du kannst ein Jurastudium eigentlich nicht absolvieren, wenn du gleichzeitig noch arbeiten musst. Sag ich mal, als jemand, der auch ein paar Semester Jura studiert hat, bevor es abgebrochen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das wird schwierig. Jura und Nebenjob und dann auch noch irgendwie, das wird schwierig.
Ja, also geht sie jetzt hin und nimmt ein paar Studienkredite bei verschiedenen Banken auf sich.
Okay.
Der Zinssatz ist natürlich sehr viel geringer als bei anderen Krediten, sag ich mal, weil du Student bist.
Mhm.
Und auch BAföG kannst du ja beantragen, aber das auch nur eine gewisse Zeit. Und dann kommen die Forderungen für die Nachweise. Sie kann jeweils einen Schein erbringen und das geht dann ungefähr so ein Jahr gut.
Ja, dann muss man die Scheine, dann muss man die Nachweise bringen, dass man die Leistung fristgerecht erbracht hat, ne?
Genau.
Dann wird es schwierig mit BAföG.
Monika nimmt das Geld von den Studienkrediten und kauft sich 2006 eine Stute für 2600 Euro.
Ich habe eine gewisse, ja, also ich muss sagen, ich habe das auch so gemacht.
Auch genau eine Stute für 2600 Euro?
Ja, so in der Preisklasse. Das konnte man in den 90ern, ja.
Anfang 2000ern.
Ja, Anfang 2000ern, ja. Ja.
Also wenn du jetzt Tierkennerin bist.
Ja, ich.
Sag uns doch mal, kriegt man für 2600 Euro ein gutes Tier, was relativ gesund ist?
Kommt auf die Umstände an, wenn du jemanden findest, der sein Pferd aus gesundheitlichen Gründen dringend abgeben muss, schon. Oder wenn jemand Zuchtstuten hat und stellt fest, eine Stute ist nicht fruchtbar, dann sortiert er die aus. Und dann kannst du unter Umständen Glück haben.
Mhm.
Du kannst Glück haben, aber du kannst auch Pech haben. Meistens eher Pech. Du musst schon sehr viel Ahnung haben, oder dass du hingehst und sagst, das sind die Schäden, die hat das Pferd. Und das kostet etwa der Tierarzt, um die Schäden zu beheben. Und dann kannst du überlegen, ne? Lohnt sich das? Aber wenn du dich verliebt hast.
Hast du dich verliebt?
Dann hast du dich verliebt und dann ist dir das egal.
Auf dem Hof, wo sie jetzt einen Stall oder eine Box gefunden hat, zahlt sie für die Unterbringung 250 Euro.
Das ist günstig.
Dann lässt sie ihre Stute decken.
Ah ja.
Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, den du schon gesagt hast. Die Stute kriegt auch relativ schnell ein Fohlen. Was jetzt so eine Deckung von einer Stute kostet, das habe ich jetzt noch nicht raus.
Kommt auf die Berühmtheit des Hengstes an.
Okay, aber es scheint ja relativ schnell geklappt zu haben, denn das Fohlen kommt zur Welt und dafür zahlt sie dann auch nochmal 100 Euro für die Unterbringung.
Sehr wenig.
Das heißt aber auch, du musst trotzdem deinen Lebensunterhalt finanzieren und die 400 Euro überhaben, um deine Pferde unterstellen zu können und versorgen zu können.
Ach, die ist mir ja so sympathisch. Ich genauso lief's bei mir.
Oh.
Exakt genauso.
Vielleicht könnt ihr ja in Briefkontakt miteinander treten. Erzählen wir mal weiter. Ja, um ihre Kosten zu decken, nimmt Monika eine Zeit lang dann noch mehr Studienkredite auf sich. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, irgendwann kommt die Bitte oder der Wunsch oder die Aufforderung vielmehr nach erbrachten Studienleistungen und das fliegt der Monika dann ziemlich um die Ohren.
Ja, das geht dann schnell bei BAföG, das stimmt.
Schlagartig wird von allen Krediten das Geld zurückgefordert, aber das interessiert Monika nicht. Also Monika träumt weiter und verbringt den ganzen Tag einfach auf dem Reiterhof, ob sie jetzt gerade einem Nebenjob nachgeht in der Zeit, ich glaube eher nicht. Sie hilft da an dem Stall so ein bisschen aus.
Also ich glaube, da driftet sie weg. Das ist jetzt wo der Punkt, wo man merkt, jetzt driftet sie weg.
Mhm.
Also ich finde den Wunsch, dass viele Reiterinnen geben alles, das letzte Hemd für ihr Pferd, aber die sind natürlich immer noch in der Realität und wissen, dass sie natürlich trotzdem studieren und trotzdem Leistung bringen müssen und trotzdem arbeiten müssen und müssen eben alles unter einen Hut kriegen. Und wenn sie das jetzt nicht macht, dann ist da der Punkt, wo sie so von der Realität so
wegdriftet,
ne?
An ihrem Stall hat sie halt auch eine Reitlehrerin, bei der sie das Reiten gelernt hat. Und die erzählt ihr, dass sie den Reiterhof verlassen wird, weil sie kostengünstig bei einem alten Bauern einen Hof gefunden hat, den sie relativ günstig dann ein bisschen aufwertet und der halt aus Altersgründen seinen Hof aufgibt. Und in dem Moment, wie du schon sagst, verliert Monika so jegliche Realität. Und jetzt ist nur noch ein Gedanke in ihrem Kopf. Auch einen eigenen Hof haben, nicht nur ein eigenes Pferd und ein eigenes Fohlen, sondern auch einen eigenen Hof besitzen.
Das kann ich noch sehr gut nachvollziehen. Das war mein Wunsch auch und ich machte dann halt diesen Ponyhof auf. Also ich kann sie total gut verstehen. aber dieses Wegdriften, da muss man jetzt gucken, wie kriege ich das realisiert, ne?
Ja, und jetzt ist die Quelle, die einzige Quelle, die es jetzt noch gibt, Monika. Und Monika ist ja so ein bisschen in ihrer eigenen Realität. Mhm. Monika erzählt, sie wäre ganz zufällig Anfang 2010 auf die 65-jährige Elsbeth gestoßen. Die wäre in einer Notsituation gewesen. Ganz selbstverständlich wäre Monika da zufällig vorbeigelaufen. Sie hätte gesehen, wie die arme Bäuerin überfordert gewesen wäre und ihre Pferde von der Koppel durchgehen würden. Monika hätte sich heldenhaft dazwischen geschmissen und gesagt, halt, ich bin eine Tierliebende. Ich komme sofort zu Hilfe. Ganz rein zufällig. Und so hätten sich Monika und Elsbeth kennengelernt. Aber ob das wirklich so war, lassen wir jetzt mal so stehen. Eure Meinung könnt ihr am Ende des Falls einmal sagen. Ich finde es irgendwie sehr abenteuerlich und das ist irgendwie wie in so einem Film. Nur, dass sie halt kein Mann ist, der die Schönheit in Nöten rettet, sondern die Heldin schlechthin. Aber vielleicht ist sie eine gute Reiterin, vielleicht kann sie gut mit Pferden und sie ist auch tierlieb. Das stimmt zu dem Punkt oder in dem Punkt schon. Ob alles andere so war, naja. Sie hilft ihr dann auf jeden Fall, die Pferde einzufangen, also laut ihrer Sicht. Und ja, gucken wir uns kurz Elsbeth an. Elsbeth ist 65 Jahre alt, hat einen eigenen Reiterhof und gilt so ein bisschen als Einsiedlerin. Sie hat sich nämlich zu diesem Zeitpunkt noch mit den umliegenden Bauern verkracht.
Oh, das ist schlecht.
Elsbeth ist 65, ihr Mann ist nämlich gestorben und sie lebt mit ihrem Bruder, der psychisch erkrankt ist, auf einem Hof, hat sehr viele Rinder und es stehen noch einige Pferde bei denen unter. Mhm. Elsbeth und ihr Bruder sind maßlos überfordert und die Tiere und der Hof sehr verwahrlost.
Oh.
Die Tiere stehen teilweise mit ihren eigenen, also kniehoch in ihrem eigenen Dreck. Ja, dann verstirbt aber der psychisch kranke Bruder. Und Elsbeth hat mehrfach das Veterinäramt da stehen, weil die Nachbarn sich beschweren.
Ja, beschweren die sich jetzt über die Tierhaltung oder beschweren die sich über Tiere überhaupt? Das gibt's ja auch.
Nee, über die Tierhaltung, wie der Hof aussieht und wie dort umgegangen wird.
Wie die Tiere gehalten werden, okay.
Ja, aber Elsbeth nimmt den Tod ihres Bruders so als Wendepunkt und beginnt den Hof zu renovieren. Sie verkauft viele Tiere, also vor allem die Rinder. Am Ende hat sie, glaube ich, nur noch ein, zwei. Und sagt auch, dass sie sich auf die Haltung von Pferden spezialisieren möchte. Monika packt auf dem Hof auch ziemlich mit an. Und das Elsbeth gibt ihr da ein bisschen Geld für. Aber hintenrum meldet die Monika Elsbeth immer wieder bei der Stadt und sagt, hier werden Tiere misshandelt. Es ist absolut grausam auf dem Hof. Es kommt auch zwischendurch mal jemand vorbei. Die stellen aber nur fest, genau wie die Nachbarn, dass Elsbeth sich komplett gewandelt hat. Die Nachbarn haben sich wieder mit ihr vertragen. Mhm. Sie helfen sogar. Und es ist zwar noch nicht alles in Ordnung auf dem Hof, aber man sieht, es ist deutlich besser und den Tieren dort geht es gut.
Mhm.
Jetzt bietet die Monika der Elsbeth 85.000 Euro für den gesamten Hof an und sagt, das zahle ich dir einmalig und für den Rest deines Lebens bekommst du das in Raten von mir als zusätzliche Rente. Was sagst du, kriegt man für 85.000 Euro einen Hof?
Nee, da hängst du noch eine Null dran.
Richtig.
Ne, so 850 im Schnitt, kommt drauf an, wie viel Land der hat. Wenn das eine gute Lage hat, dann kann das auch 1 Million sein. Also 85.000 ist, dann müsste das schon ein sehr renovierungsbedürftiges Gehöft mit fast keinem Land sein. So eine Art Kotten. Aber wenn das ein richtiger Hof ist, das ist nicht so einfach.
Richtig. Und sie hat ja den Hof gerade erst renoviert und aufhübschen lassen und viel selber gemacht und wirklich angepackt, dass alle wirklich gestaunt haben. Jetzt ist es so, dass die Elsbeth das immer wieder ausschlägt und sagt, nein, das ist mein Hof, ich möchte den nicht an dich verkaufen, du bekommst den nicht. Ich stecke da mein Herzblut rein und ich werde den jetzt nicht mehr abgeben. Also beginnt Monika dann die Elsbeth in der Öffentlichkeit als Trinkerin raus. Oder
zu diffamieren, ne?
Ja, zu diffamieren und sagt halt, das ist eine Trinkerin. Und Freunde und Nachbarn sagen aber, das stimmt nicht. Die trinkt nämlich nicht. Deshalb halt auch am Anfang unseres Falls, sie hat nie Alkohol zu sich genommen und besoffen hat sie sich schon mal gar nicht. Also ist Monika die Einzige, die wieder diese Sichtweise hat. Dann beginnt sie, verschiedene Sachen auf dem Hof zu verlegen. Mal eine Heugabel, mal eine Bestellung, mal eine Rechnung. Und immer wieder sucht Elsbeth ein paar Dinge und erzählt das auch Nachbarn. Und ja, in Wahrheit steckt da die Monika hinter, die Elsbeth als, ja, demenzkranke, alte, irre Einsiedlerbäuerin darstellen will. Wobei sie sich ja wirklich gemacht hat, was so die Nachbarschaft angeht und was auch den Hof angeht. Wenn man aber so einmal so einen Ruf weg hatte, glaube ich, dann ist es nur schwer, den wieder loszuwerden. Durch das Gespräch mit einer Nachbarin erfährt Elsbeth dann so langsam, dass die Monika gar nicht die nette Retterin in der Not ist, sondern dass sie ein ganz schön hintertriebenes Biest ist. Aber Monika treibt das noch weiter und schreibt ihrer einzigen Bekannten, der ehemaligen Reitlehrerin, du kannst mir gratulieren, ich habe den Hof für unter 85.000 Euro gekauft. Auch anderen Nachbarn von Elsbeth erzählt sie halt, ja, ich habe den Hof so gut wie übernommen. Die Alte geht jetzt ins Altersheim. Ich habe gewonnen. Gratuliert.
Mit 65?
Genau. Und ich meine, okay.
Wisst ihr, was ein Altersheim kostet? 5.000 bis 6.000 Euro pro Monat?
Ja, aber sie ist ja jetzt angeblich die demente Alte, die man abschieben muss. Natürlich stimmt das alles nicht. Und Elsbeth geht auch nicht ins Altersheim. Aber vor den Nachbarn stellt Monika das so dar. Bis dann schließlich ein Nachbar, die Elsbeth anspricht und sagt, hör mal, was ist denn da los? Du gehst ins Altersheim, du hörst auf, davon wissen wir gar nichts. Und dann ist die Elsbeth auf einmal ganz entrüstet und sagt, wie, ich gehe doch gar nicht ins Altersheim. Und so kommt es schließlich zum Zerwürfnis von Elsbeth und Monika. Es ist August 2010 und ja, nach 8 Monaten hat jetzt Elsbeth die Monika vom Hof geschmissen. Ja, aber das hält die Monika nicht davon ab, weiter heimlich auf den Hof zu gehen.
Jetzt wird's gruselig.
Jetzt wird's gruselig. Sie schleicht sich auf die Weide, sie schleicht sich nachts in die Ställe.
Ach du Schreck.
Sie wird auch mehrfach das Wohnhaus betreten, ob das jetzt nach dem Tod von Elsbeth ist oder nicht. Das konnte ich jetzt so nicht herausfinden. Allerdings ist es so, dass die Polizei mittlerweile oder sich ja langsam Sorgen macht und natürlich die Monika mittlerweile im Visier hat. Monika ist dann auch relativ schnell geständig und gesteht halt, sie hätte sich halt auf den Hof geschlichen und bei einem dieser Besuche, obwohl sie da ja nicht mehr hin dürfte, aber sie ist so tierlieb und dann hätte sie sich ja auf den Hof von Elsbeth geschlichen. Und da wäre sie Ohrenzeugin gewesen, wie die Elsbeth auf ein Pferd eingeschlagen hätte und es misshandelt hätte. Sie als Retterin wäre natürlich im Affekt schnell zu ihr hingerannt und hätte sie verteidigt. Dann kann sie sich an nichts mehr erinnern und als sie dann wieder zu sich kam, hätte Elsbeth da tot gelegen. Sie hätte eine Heugabel in der Hand gehabt und Elsbeth wäre tot gewesen und das Ganze wäre auch nicht geplant gewesen. Allerdings frage ich mich, wieso hat dann Monika anscheinend einen Elektroschocker dabei gehabt und ein Messer?
Und wieso geht sie überhaupt wieder rechtlich auf den Hof?
Richtig.
Und in den Hof?
Tatsächlich ist es so, dass es keine anderen Zeugen bis auf Monika gibt. Man kann ihr weder Heimtücke noch Habgier nachweisen. Und so wird sie letztendlich verurteilt zu 10 Jahren und 8 Monaten.
Ja, immerhin. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
Elsbeth stirbt einige Jahre darauf. Das Grundstück oder das Haus gibt es so nicht mehr. Allerdings wurde das Grundstück für über 500.000 Euro verkauft. So viel zu deiner Preiseinschätzung. So viel zu dem Realitätsverlust von Monika. Und ja, Monika ist jetzt wieder frei. Der Fall hat 2010 gespielt. Jetzt haben wir 2024. Man hat ihr auch damals eine Persönlichkeitsstörung attestiert. Allerdings hat das nicht dazu ausgereicht, sie als vermindert schuldfähig zu sprechen. Die Verteidigung hat damals noch so argumentiert, man hätte sie damals bei der Polizei gar nicht belehrt, dass sie sich einen Anwalt nehmen kann. Aber als sie bei der Polizei war sie ja nur als Zeugin geladen und nicht als Täterin. Und da gab es dann einen tatsächlich ganz großen Streit und ein Zerwürfnis. Aber letztendlich konnte der Polizei nichts nachgewiesen werden und man hat sie zu dem Zeitpunkt richtig belehrt. weil sie eben nicht Täterin war, sondern oder beziehungsweise Tatverdächtige, sondern nur Zeugin. Da ist die Verteidigung damals gegen angegangen. Letztendlich konnte man diese ganzen Gerüchte aber nicht nachweisen. Aber kein Motiv beziehungsweise keine Habgier.
Ist natürlich Habgier hoch drei, ne? Aber konnte man wahrscheinlich nicht nachweisen, ne?
Naja, es haben 17.000 Euro gefehlt, die Elsbeth wohl in ihr Kopfkissen eingenäht hatte. Also muss Monika zwischendurch nochmal im Haus gewesen sein, wo diese 17.000 Euro, die sie in dem Kopfkissen versteckt hatte, das hat sie nämlich einer Nachbarin erzählt, die Elsbeth, wo die letztendlich geblieben sind, das kann man oder konnte man nicht mehr nachweisen. Aber dass sie die ausgegeben hat oder dass sie irgendwelche Kontobewegungen verzeichnet haben, das konnte auch nicht festgestellt werden. Und im Zweifelsfall ist es ja in Deutschland so, im Zweifelsfall für den Angeklagten.
Ja, ich habe von diesem Fall tatsächlich auch gehört gehabt und er hat mich so fatal an andere Fälle auch erinnert. Es kommt öfter vor tatsächlich, dass Leute sich so sehr etwas wünschen, dass sie wirklich völlig die Realität vergessen.
Warst du schon mal auf dem Hof? Bist du da schon mal vorbeigeritten?
Nein, da bin ich noch nie vorbeigeritten. Ja. Wo genau ist der nochmal?
In Werne.
Nee, da war ich noch nicht.
Liegt bei Münster.
Bei Münster? Nein, da war ich noch nicht. Aber dieses Motiv, dass sich da Leute so richtig reinsteigern, ne? Das hat man schon öfter erlebt. Also das fand ich auch ganz krass. Das habe ich mit dem Mann erlebt, der, wie gesagt, der Martina Möller, wie aufs dem Foto von der Martina Möller aussieht.
Und dann werden wir wieder bei Fall Nummer 2, den wir gemacht haben.
Genau.
So schließen sich unsere Fälle der Reiterhöfe.
Genau. Vielleicht gibt's ja da auch noch irgendwelche, ach, ist ja jetzt schon abgeschlossen, hätte ich gesagt, sonst gibt's da noch Leute, aber...
Nein, es gibt keine
Belohnung. Keine Leute, keine aber Belohnung mehr, weil Belohnung
und
ist immer gut.
Sie ist ja verurteilt worden. Mhm. Was das Motiv war, wird sie wahrscheinlich, wenn sie es überhaupt jemals preisgibt, heute nicht mehr preisgeben. Vielleicht hat es auch jemandem erzählt. Wir wissen es nicht. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr nehmt alle fleißig an unserem Gewinnspiel teil und hört bitte sonntags bei Radio Hellwach rein. Immer 20 Uhr zur Primetime.
Genau, mit passender Musik.
Bis dann, ihr Lieben.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.